2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Dico ist mega krass. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin und herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, der 1.11., 21.20 Uhr, 2 Stunden nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch zum Nachtspielgespräch des FC St. Pauli gegen Schalke 04. Wir gewannen 2:1 nach Verlängerung vor 28.589 Menschen, also 1.000 Menschen weniger. Es war nach wie vor halt ausverkauft, aber nur anders ausverkauft, dazu kommen wir gleich. Die Tore in ihrer Reihenfolge, das 0:1 in der 16. Minute von Kaminski durch Vorarbeit von Tobias Mohr. Das 1:1 in der 57. Minute durch Marcel Hartl durch einen Handelfmeter. Das 2:1 durch Jojo Eggestein in der 102. Minute durch Vorarbeit von, wer soll es sein, Marcel Hartl. Aber ich mache das natürlich nicht allein. Ich habe wieder einen coolen Gast dabei. Er gehört zum Gespann des Pottgelaber-Podcasts und auch der Seite Schalke-Memes auf Instagram. Hi Lukas.
Hallo, hallo. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und es ist eine große Ehre.
Erzähl doch mal einmal kurz ein paar Worte zu dir. Warum, also wer bist du, was machst du, warum Schalke 04?
Ja, ich heiße Lukas und ich bin 26 Jahre alt. Ich betreibe seit circa 3 Jahren die Instagram-Seite Schalke 04 Memes und ich bin Fan seit circa 12 Jahren. Ja, seit 2011. Ja, 2011, genau. Warum Schalke? Ja, ich wurde damals mit zum Stadion genommen, da war ich noch etwas jünger, also da habe ich noch nicht so ganz verstanden, was Fußball ist und so. Ich glaube, da war ich 7, 6, 7, 8, so. Und da war ich noch Wrestling-Fan. Und damals habe ich mir gesagt, dass ich nicht Wrestling-Fan und Fußball-Fan zugleich sein kann. Und dann irgendwann hat sich das gewandelt. Wrestling wurde dann blöd und Fußball war dann halt mehr mein Ding. Und mein damaliger bester Freund war auch Schalke-Fan. Und dann bin ich immer öfter ins Stadion gegangen und ja, seitdem habe ich es einfach so sehr geflasht, dass ich mir dann die Spiele mehr angeguckt habe und dann Fan geworden bin. Ja.
Ist es denn bei dir auch so wie bei Lukas, dass man innerhalb der Familie, wenn man aus NRW kommt, auch mit der Mutter oder dem Vater Rivalitäten ausübt, wenn einer Dortmund-Fan ist und der Sohn Schalke-Fan ist? Wie ist es bei dir in der Familie?
Also mein Schwager ist Köln-Fan, auch ziemlich krasser Köln-Fan und mein Neffe ist Dortmund-Fan. Ja, also ich kann mich noch an das 4-4-Derby erinnern, das haben wir zusammen geguckt. Natürlich schenkt man sich manchmal so ein paar Nicklichkeiten so. Ich glaube, jetzt ist das ganz weg so, weil wir sind halt keine Konkurrenz mehr für Dortmund. Aber mein Vater ist Schalke-Fan und eigentlich jeder aus meiner direkten Familie, jetzt Eltern, Schwester, die sind Schalke-Fan, ja.
Also an sich die perfekte Familie, wenn man es so sehen kann.
Genau, ja.
Wie hast du denn das Spiel verfolgt? Also ich sag mal so, bevor ich immer das, so mit, wenn ich Gäste hier habe, dann frage ich sie meist immer nach dem Spiel, meistens immer, wie war so die Stimmung vorm Spiel innerhalb der Schalke-Fans? Wie hast du das wahrgenommen? Hatte man eine Art Euphorie? Hatte man eine neue Motivation? Hat man Hoffnung geschöpft? Was waren die Erwartungen? Wie ging man in das Spiel hinein? Hatte man das gesehen, was man sich erhofft hat? Ich weiß, das sind zu viele Fragen auf einmal.
Ja.
Deswegen gehen wir alles nach und nach durch. Aber wie war so dein Ansatz ins Spiel? Wie war dein Spieltag? Erzähl uns mal von Anfang an, seitdem du aufgestanden bist.
Okay, also ich bin um 5 Uhr aufgestanden, weil ich dann aufstehen muss und zu meiner Ausbildung fahren muss. Nach Düsseldorf, eine Stunde. Und ich musste tatsächlich arbeiten an dem Tag, um 18 Uhr, deswegen konnte ich die erste Halbzeit nur mit einem Auge gucken, aber dann die zweite und die Verlängerung ganz. Die Erwartungen waren schon ziemlich niedrig, also wir haben ja auch in der Folge nach Hannover gesagt, hoffentlich werden wir nicht abgeschossen, weil St. Pauli ist einfach eine andere Messlatte in dieser Saison und ich hoffe, dass sie aufsteigen, weil die einfach geilen Fußball spielen. Und ja, also an sich wurden die Anforderungen erfüllt, weil man hat keinen jetzt Katastrophenspiel von Schalke gesehen, aber auch nichts Überragendes. Also ich war überrascht, dass wir in Führung gegangen sind durch einen Standard. Ich glaube, das war St. Paulis erstes Standardtor in dieser Saison, oder? In 13 Spielen? Kann das sein?
Der Kommentator also ich kenne gerade kein anderes. Könnt ihr hinkommen, ja.
Ja, und dann noch von Kaminski und Mohr Vorlage. Also ziemlich die Spieler, die jetzt eher nicht so stark sind in dieser Saison und auch so ein bisschen vor allem Kaminski ein bisschen für das steht, was eigentlich schief geht momentan. Aber ja, dann hat sich halt St. Pauli, wie St. Pauli halt macht, mit Ballbesitz, mit Gruppenfußball dominiert und dann war es auch am Ende Frage von Kräften und die haben wir halt nicht. Dann war es am Ende ein hochverdienter Sieg für St. Pauli.
Und jetzt mit dem neuen Trainer, wie ist das so das Gefühl innerhalb der Schalke-Fanlandschaft? Also ich habe das Gefühl, dass der Trainer Karel Geretz nochmal einen anderen Wind nochmal in die Mannschaft und die Fangemeinde reingehauen hat, weil er, also jetzt aus meiner Sicht, aus Hamburger Sicht, kann ich das so das sehen, er sagt ganz klar an, wer keinen Bock hat zu spielen, der spielt nicht, der kann auf die Bank. Zum
Ja.
Beispiel einer so wie Baumgartel, der war auf der Bank. Ich möchte jetzt, da war ich jetzt auch überrascht, dass Uiraogo nicht im Kader war. Da musste mir nachher nochmal erklären, was da genau los war. Was ist es gefühlt ein neuer Spirit?
Ja, auf jeden Fall. Und ich halte auch sehr viel von Karel Geretz. Ich halte sehr viel von seiner Mentalität, was er erwartet, wie du schon gesagt hast. Leute, die keinen Bock haben und die auch nicht 100% geben, die spielen halt nicht. Und das finde ich extrem gut, dass er da so hart durchgreift. So Leute wie Seguin. Ich glaube aber, Seguin hatte irgendeinen Infekt, glaube ich, gegen Hannover. Deswegen war der nicht dabei. Aber er hätte auch sowieso nicht gespielt. Und Baumgartel halt auch. Das sind Leute, die halt eine Verlierermentalität haben. Und das passt einfach nicht zu Gerards System. Und erinnert mich ziemlich sehr an Tedesco damals und Tedesco war mein absoluter Lieblingstrainer. Ich habe fast geweint, als sie den gefeuert haben damals. Und ja, also auf jeden Fall eine positive Stimmung und auch so eine Stimmung, dass man das Gefühl hat, jetzt kommt so ein bisschen die Wende, weil viel schlimmer konnte es ja nicht werden, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir mit Gerrard zumindest nicht absteigen. Und ich glaube, das ist der. Ja, das ist das Mindeste, was wir aus dieser Saison rausholen können. Also aufsteigen werden wir auf keinen Fall mehr. Da kann Gerrards auch keine Wunder erzielen. Ja.
Na gut, aber bevor wir ins Spiel eintauchen, nochmal kurz das vor dem Spiel nochmal. Es war ja auch jetzt, also das Spiel, das letzte Spiel gegen Schalke vor 4 Wochen, war, ist nicht nur in Erinnerung geblieben, weil Baumgartel das Interview gegeben hat, sondern ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab ja diesen Übergriff in der Nordkurve von Schalke-Fans auf St. Pauli-Fans, also auf der Nordtribüne bei uns.
Ja.
Und da hatte ich mich auch nochmal im Nachhinein nochmal erkundigt, was halt genau los war. Also das Spiel war vorbei und wir hatten, und dann dieses Treiben, was da halt war, dass es ging 7, 8 Minuten, das konntest du dir von der Südkurve aus dann angucken, dass es wirklich also wo Schalke rübergestürmt sind und dann man sich dann im Nachhinein erstmal erkundigt hat, was halt genau los war. Und Aussage von der Leitung des Ordnungsdienstes war, dass es jemanden gab, einen St. Pauli-Fan, der einen vollen Bierbecher auf einen Schalker Ultra Kopf geworfen hat, also auf Kopfhöhe. Und das
Ja.
war halt ein, und dann da rüber gegangen worden ist. Ist zwar jetzt trotzdem nicht schön, wenn man Ordnerinnen, also auch Frauen halt umschubsen und umboxen muss, so, das ist trotzdem nicht fair gegenüber den Personen. Heißt es aber trotzdem, also, ne, ich möchte jetzt nicht nur die Schuld bei Schalke ansuchen, ich möchte nur sagen, so, schmeiß keine vollen Bierbecher auf Köpfe anderer Menschen, das ist mega, mega scheiße und asozial, sorry. Also das ist eine Aktion so, die war mega unnötig und Schalke war zu dem Zeitpunkt, Schalke war ein anderes Schalke vor 4 Wochen als jetzt. Schalke war noch kaputter und gebrochener als jetzt. Die Leute, die da waren, waren eh scheiße drauf, hatten eh keinen Bock, wollten eh nur noch nach Hause, waren eh mega gefrustet. Und glaube ich, die waren mit allen anderen Sachen beschäftigt, aber nicht, ich glaube, die anderen Familien und ich sag mal, Holzköppe da aus deren Sicht. Auf der Tribüne nebenan ist denen vollkommen egal, also ist denen bestimmt vollkommen egal gewesen, weil die andere Sorgen hatten. Und dann kommt da irgendein Holzkopf und wirft einen vollen Bierbecher auf irgendeinen von UGE oder scheinbar was das war, was ich da gehört habe. Und dann ist doch klar, dass dann die Hutschnur brennt und dann mal rüber. Also trotzdem ist
Ja.
es keine Rechtfertigung, dass man Ordnerin oder Ordner umhaut und es gab wohl zwei aus dem Ordnungsdienst ins Krankenhaus mussten, auch schwere Verletzungen hatten, das ist auch nicht schön. Was sich aber dann jetzt als Konsequenz wurde da jetzt der Ordnungsdienst erhöht. Scheinbar gab es ein bisschen mehr Polizeipräsenz scheinbar und es wurde ein Pufferblock eingerichtet, deswegen gab es auch 1000 Karten weniger im Verkauf ging es war. Es war eine rote Plane zwischen dem Heimbereich und des Gästebereiches. Und dann, ich glaube, da es kein Risikospiel war, gab es auch Vollbier und ich hatte nochmal bei der Person, also ich habe einen Draht zu jemanden aus dem Ordnungsdienst aus dem aus der Leitung dort und gefragt, was macht ihr anders als vor 4 Wochen gegen Schalke? So, er dann mit dem Grinsen, ja, wir werden böse gucken.
Geil.
Ja, na, natürlich mit Augenzwinkern, aber da wird jetzt nichts anders gemacht als vorher so. Und so ging man auch ins Spiel. Obwohl, nee, nicht ganz ins Spiel. Noch eine Sache, ich bin ja jemand, der in die Südkurve geht und dass eine Aktion gemacht, also dass eine Choreo gemacht wird, das hatte ich mitbekommen und wusste, dass da was geplant war. Ich wusste aber nicht genau, was genau das war. Also es wird ein ähnliches Programm werden wie ein Programm wie Schalke. Und ich weiß nicht, wenn du mal drauf achtest, die Choreo von vor 4 Wochen gegen Schalke und jetzt gegen Schalke, das war die gleiche.
Ja.
Ja, und es gab ja vor dem Spiel eine Art eine zarte Ankündigung. Es gab auf der Südkurve ein Transparent quasi mit Dankeschön, wir sind St. Pauli, wenn ihr Spielwünsche habt, ruft sie einfach. Auf den ersten Blick könnte man denken, bei mir fällt der Groschen gerade nicht. Und dann aber, als dann die Choreo runterging, also diese Zaunfahne, diese Blockfahne runterging, und als dann vorne diese Club-Choreo einmal hochgeklappt worden ist und da stand, spielt dasselbe Spiel nochmal und dann die Cantina-Band gespielt wurde, dann fiel halt der Groschen. Ja. Wir mussten halt mega lachen so. Und hallo, wir sind Cantina-Band, spielt denselben Song nochmal.
Das ist nice, wir sind St. Pauli,
spielt dasselbe Spiel nochmal. Wir mussten halt alle mega lachen, was so mega witzig war. Und es war halt, und es war mega gelungen, es haben alle abgefeiert und auch die ganzen Reaktionen im Internet. Also ich bin immer wieder trotzdem fasziniert, wie alle Videos und Fotos mittlerweile, wie schnell die im Internet kursieren und geteilt werden. Das ist manchmal faszinierend und erschreckend zugleich. Aber das waren alle so super und großartig. Spielt dasselbe Spiel nochmal, so, ja.
Ja, das ist echt und, stark,
ja. Und der einzige Unterschied, was man sagen kann, okay, das waren jetzt wie heißen die nochmal? Diese Wunderkerzen, es waren Wunderkerzen, die jetzt gezündet wurden, denn gestern beim Spiel vor 4 Wochen waren das so, das waren keine Bengalos, sondern solche Sprühfontänen, ja. Halb-Bengalos, Sprühfontänen. Und es ist nochmal was anderes, also gestern liefen keine 50 vermummten Personen in der Südkurve rum und haben die gezündet. Also es war gestern viel entspannter. Und obwohl ich mich gefragt habe, warum eigentlich diese Sprühfontänen eigentlich illegal sind, aber wenn sich alle vermummen, dann ist es scheinbar nicht ganz erlaubt.
Ich verstehe sowieso nicht, wie die ganzen Pyro-Sachen immer ins Stadion kommen, gefühlt in jedem Spiel. Weiß ich nicht, wie das passieren kann. Also frage ich mich immer wieder.
Ja.
Es gibt, also die verbotenen Sachen.
Gut, aber du weißt ja, wie es ist, wenn man möchte, hat man immer Mittel und Wege. Es ist ja wie der Schummel in der Abiturklausur, hat keiner gehört. Ich hoffe, keiner meiner Lehrer hört diesen Podcast. Kommen wir zum Spiel. Obwohl, nee, ich möchte auf eine Rückmeldung noch zu sprechen kommen. Ich habe eine Rückmeldung gekriegt zur letzten Folge. Da wurde der Name des Podcasts zu ernst genommen. Also im Grunde euer Name des Podgelaberts ist Gelaber zu ernst genommen. Und natürlich also auf die Szenen der Nordkurve die Szenerie der letzten Male der Nordkurve nicht eingegangen. Zum einen habe ich das für jetzt nach dem Spiel aufgehoben, also bewusst ausgelassen und aufgehoben, bis für jetzt, damit ich das nochmal erklären kann, mit warum der FC St. Pauli jetzt so entschieden hat, neue Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wie sie getroffen haben. Und natürlich, ich sag mal so, wir sind ein Podcast, der vor dem Spiel mit dem gegnerischen Fan spricht, aber du hast von bis. Das heißt, du kannst, also unsere Hörerschaft ist so breit aufgestellt, jemand, der in der aktiven Fanszene ist, genauso der andere, der nur über Fußball und Taktiken und sonst was immer hören möchte. Und das ist auch vollkommen okay. Du hast halt nicht den einen Hörer. Während der eine mir sagt, ich möchte viel mehr, dass ihr über Fan-Themen spricht, was so dem Fan interessiert, also viel mehr dieses Gelaber, was ihr ja auch da macht, was wir auch gemacht haben. Ich möchte, dass ihr über diese 20 Stunden Busfahrten spricht, wie wir alle nachts an der Tanke sind und Blödsinn machen. Das mag der, aber der andere möchte lieber über Fußball und Taktiken reden und nicht dieses Gelaber haben, was ja auch okay ist, während der andere sagt, nee, wieso, wenn ich über Fußball reden lesen will, kann ich mir den Kicker durchlesen. Also du kannst niemanden zufriedenstellen. Im Grunde möchte ich einfach, also im Grunde, ich ich gucke einfach, wer der Gast ist, und dann reden wir halt über den, reden wir mit dem Gast, über den Verein und das, was gerade da ist. Und im Grunde ist es das, was wir auch in der Beschreibung bei uns haben. Es ist quasi ein virtuelles Kneipengespräch. Ich gehe nicht mit einer, mit einer Strichliste, mit einer Liste, also weißt du, mit einer Notiz in die Kneipe und rede und sammle mit ihm Themen ab. Wir, ach guck mal, der Terodde war vor 4 Wochen nicht da. Jetzt ist er aber da gewesen. Warum das denn? Also, das kommt immer so auf die Situation an.
Pressekonferenz. Weißt du?
Genau. Also ist ja keine PK in der Kneipe. Ja. Kann man ja nicht machen. Aber das kommt drauf an, wie der Gast ist. Und ja. Das ist immer da, und das ist das Schöne an diesem Format. Ich hoffe, ich konnte diese Frage einigermaßen beantworten, lieber Kommentierender. Bitte nicht zu böse nehmen, wenn wir mal so abweichen. So, jetzt aber. Spiel. Es geht los. 8 Wechsel. Also es ist eine ganz andere Schalke-Mannschaft vom letzten Mal.
Ja.
Was ist so, auch von dir, ich möchte einfach, dass du mich einmal mitnimmst, nochmal in diese Schalker-Mannschaft, in diese Themen, also das, was ihr auch besprochen habt bei euch im Podcast, ist ja heute Morgen oder heute Mittag, glaube ich, die Folge erschienen.
Ja, genau.
Also im Grunde, ihr habt ja 8-mal gewechselt jetzt. Okay, das Beispiel Wade Raogo war nicht mit dabei. Ja. Warum, weiß ich nicht, kannst du mir gleich nochmal erklären.
Ja, genau.
Terodde war letztes Mal nicht dabei, jetzt war er aber dabei. Was war da los?
Also Hassan Ouedraogo erstmal, er war angeschlagen, deswegen war er gar nicht im Kader. Und sehr schade. Er soll jetzt für die U17 EM oder U18 EM, WM, keine Ahnung, EM oder WM nominiert worden. Ja, genau. Und wird deswegen auch ein paar Spiele fehlen, was auch sehr, sehr scheiße ist. Aber naja, ich meine, wir haben auch gegen Hannover ohne ihn gewonnen, deswegen. Aber ist natürlich ein herber Verlust, weil Aslan ist der beste Spieler mit Abstand in der ganzen Saison von uns. Also der wird auch ganz, ganz groß rauskommen, kann ich jetzt schon sagen. Der wird in 4 Jahren höchstens bei einem Top-Club spielen wie Bayern oder Man City und wird da Startelf spielen, weil der Junge,
das
der
war auch ist so mein,
unfassbar.
Das war auch so mein Gedanke, weil der erinnert mich ein bisschen an Leroy Sané.
Ja, also, ja, absolut. Ja. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er bei City landet und sich da hochspielt und Titel gewinnt und so. Und ich wünsche dem das und ich gönne ihm das auch richtig, weil der ist viel zu gut für Schalke. Und ja, und die Änderung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer genau gegen St. Pauli damals gespielt hat. Was, hast du die Aufstellung zufällig da?
Also ich weiß, dass Brian Lassme, Karaman und Terodde damals gefehlt haben. Ja. Ebenso Dani Latzer. Und dass Ouedraogo und Drexler jetzt nicht im Kader standen. Das okay. Soweit. Und dann war jetzt Fährmann im Tor. Das ist etwas.
Stimmt.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er vor 4 Wochen auch da war, weil die Torwartposition auf Schalke ist wiederum sowas Beklopptes. Da hast du gefühlt in einem halben Jahr, glaube ich, 4 Torhüter im Tor gehabt.
Ja.
Da hast du noch Tobias Mohr und Matriciani neu in der Startelf gehabt. Matriciani ist so einer, kannst du mir bitte erklären, warum er bei euch so gehatet wird?
Das Ding ist, Matriciani war letzte Saison, oder Matriciani wird er ruhig ausgesprochen, war letzte Saison einer unserer besten Spieler. Also er wurde auch sehr oft Goat genannt. Und diese Szene da zum Beispiel gegen Dortmund, wo er in der letzten Sekunde noch so einen Schuss von Dahoud im 16er abblockt und das wurde 1000-mal geteilt auf TikTok und so. Und seitdem hieß der Goat Triciani oder so. Ja, Goat Triciani, glaube ich, ja. Und gab auch Bilder, wo er den Ballon d'Or in der Hand hatte und so. Also letzte Saison war er wirklich einer der besten Verteidiger für uns. Das lag aber auch daran, dass er da in der Innenverteidigung gespielt hat. Oder Linksverteidiger. Diese Saison spielt er überwiegend als Rechtsverteidiger und das kann er nicht. Und er wird Woche für Woche einfach nur von jedem linken Flügelspieler, sei es Saad von St. Pauli oder Köhn hieß er, glaube ich, von Hannover, einfach nur hops genommen und das kann man sich einfach nicht angucken. Und das ist einfach, ich sag's doch jede Folge, bitte stell ihn nicht als Rechtsverteidiger, aber wir haben niemand anders. Brunner,
das der war, eigentlich... Das war der Punkt.
Ja,
ja. Das war das, was ich gerade dachte, aber wen denn dann?
Genau, Brunner ist verletzt, das ist der Stamminnenverteidiger. Und dann ist es dann wieder so, wie Niklas sagte, die Transferphase wurde verpennt und nicht gut genutzt, weil wir keinen guten anderen Rechtsverteidiger geholt haben. Wir haben nur Brunner und Matriziani, der kann nicht Rechtsverteidiger. Der kann Innenverteidiger, aber bitte nicht rechts. Und der wurde, also so oft wurde der auch getunnelt wurde und keine Ahnung was, man dachte, die Gegner spielen FIFA Street mit dem und haben irgendwie einen Gamebreaker gleich. Also, nee, das kann ja, man sich also leider nicht angucken. Also
Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der Kehrwieder Kreativbrauerei. Hier möchte ich euch das Coconut Groove Juicy Pale Ale alkoholfrei vorstellen. Das Coconut Groove ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale, welches sich dem Credo super fruchtig und herrlich tropisch verschreibt. Schmeckt nach Pina Colada, also Ananas und Kokosnuss, mit einem sanften Hauch von Pink Grapefruit. Es ist also nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Und jetzt, wo der Sommer verschwunden ist und es wieder kälter wird, ist das Coconut Groove ideal, um sich wieder eine Brise Sommer und Sonne zu gönnen. Mehr Infos dazu findet ihr unter kwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt daran, alle anderen alkoholischen Getränke ebenso bewusst zu genießen. Werbung Ende.
Also Elias Hart ist auch so einer, ich weiß nicht, ob du seine Story kennst, der halt Futsal gespielt hat, also auch ja. So gefühlt, ja, also halb Street Foot, also schon Straßenfußball gefühlt, hier im Käfig da gespielt hat, Futsal gespielt hat, also in der Halle gespielt hat, also im Grunde das, und das ist das, was ich vielen Leuten immer erkläre, dadurch, dass ich auch Familie in Brasilien habe, ist, jeder Junge, der Fußball spielen lernt, der fängt in der Halle an. Wenn er 5 ist, fängt er in der Halle an. Also Futsal mit kleinem Ball, kleine Räume, und man lernt das halt von der Pike an. Wenn du 12 bist, dann kommst du aufs Feld. So 11, 12 ungefähr. Mhm. Dann kommst du auf den Rasen. Und das ist so einer, der erinnert mich echt daran. Der lernt auf der Straße, der hat auch in der Halle gelernt, und was der macht, oh meine Güte, boah, und der ist echt, ist nicht mal ein Jahr bei uns. Der kommt aus Norderstedt hier, aus dem Norden da, die Stadt da, die bei uns im Norden angrenzt hier in Hamburg. Aus der 4. Liga jetzt zu uns, hat sich innerhalb von 4 Monaten in die Startelf reingespielt, hat im Derby das Tor geschossen, schon mal ein geiler Einstand, seitdem Startelf Garantie. Wurde jetzt berufen in die Nationalmannschaft von Tunesien. Also, sky's the limit, Elias Hart.
Ja, also das ist wirklich ein Baller. Also, auch in dem anderen Spiel. Da hat er auch gespielt, ne, gegen Schalke, beim anderen Spiel von St. Pauli.
Ja.
Ja, also, ja, starker Spieler.
Nehmen uns mal mit in deine ersten 15 Minuten. Weil Schalke hat einen Standard. Und dann fiel es 1-0.
Ich glaube, jeder dachte sich einfach, brecht jetzt nicht ein. So, ne, wir haben die Führung, unerwartete Führung, hätte, glaube ich, niemand gedacht. Aber ja, dann ist es halt immer schlechter geworden. So, ne, und am Ende war es halt, also immer weiter hinten hinaus wurde es halt einfach nur, St. Pauli hat Ball und wir kontern. Da haben wir noch Kabadai reingebracht, der halt schnell rennen kann und einen auf Ronaldo macht, aber leider nicht abspielt. Ja, also Assan hat im Spiel sehr gut getan und Tempelmann auch, der war ja gesperrt.
Ja. Also bei euch war es ja auch, das wäre auch das, was Schalke die ganze Zeit ja gemacht hat. Also war hinten, ich muss auch sagen, so relativ, also war auch für mich auch recht überraschend, sehr, sehr, so fief, also besser organisiert als vorher. Ich fand es auch richtig gut organisiert, aber von Schalkern hört man auch immer wieder, dass die Defensive immer noch ein Riesenproblem ist. Das habe ich jetzt persönlich, weil ich aus dem Spiel jetzt nicht so wahrgenommen.
Ja, weil wir in dem Spiel Fünferkette gespielt haben, überwiegend. Und in den anderen Spielen davor, wo Gerrits halt noch nicht da war, war es ja Viererkette und Baumgartel dabei. Und ich sage es jedes Mal, es ist nicht persönlich, ne, gegen irgendeinen Spieler, aber Baumgartel ist der schlechteste Spieler in dieser Saison mit ganz großem Abstand. Ich weiß nicht, weil ich habe in Erinnerung, dass er eigentlich bei den anderen Vereinen gute Leistung gebracht hat. Und der ist dermaßen schlecht in Fähigkeiten und auch in Einstellung. Also das habe ich echt selten gesehen. Und ich habe sehr, sehr schlecht Verteidiger bei Schalke gesehen, zum Beispiel Schrock der Mustafi. Aber ich weiß nicht, also ich kann ihm absolut nichts abgewöhnen. Und ja, Cissé hat das sehr gut gemacht. Der ist auch noch sehr jung. Und der hat ja gegen Hamburg gespielt, das erste Spiel, und dann nie wieder. Da hat er eine rote Karte bekommen. Aber er war auch länger verletzt. Deswegen finde ich es gut, dass Gerrits hier so viel baut. Und ich hoffe, dass er auch im nächsten Spiel in der Startelf spielt. Und ich glaube, als Baumgart hier gespielt hat, hat auch Kaminski schlechter gespielt. Weil Kaminski hat manchmal so ein paar Klopse drin, defensiv gesehen, und Baumgart halt noch mehr. Und dann ist das halt so Minus, Minus. Und das ergibt leider kein Plus wie in Mathematik, sondern Doppelminus. Ja, aber Cissé hat mir sehr gut gefallen. War auch unter den Top 3 bei uns.
Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass Schalke, bitte korrigiere mich, also dass Schalke mit jeder Situation, wenn man gefährlich vor das Tor kam, und wie du hast eben gesagt, das war sehr auf Konter ausgelegt. Mhm. Wenn man steht defensiv, versucht irgendwie die Lücke, geht nach vorne und dann versucht das irgendwie, ein Tor zu erzielen. Gefühlt, also es wirkte mir so, als ob man jederzeit irgendwie ein Tor erzielen könnte, weil man nur darauf ausgerichtet ist. Und sehr oft gefährlich vor das Tor kam. Wie hast du das gesehen? Du schüttelst den Kopf, glaube ich.
Ja, das Ding ist halt, wenn man so einen Lasmir vorne hat, der halt auch sehr, sehr oft dribbelt, aber sich verdribbelt und nicht so wie Saad vorbeikommen kann und dann auch nicht den richtigen, also nicht den richtigen Zeitpunkt zum Abspiel findet, dann verpuffen die Angriffe halt und bevor es zu irgendwas kommen kann, weißt du? Und ich hatte nicht oft das Gefühl, dass wir halt zwingend vorne, ja, dass wir vorne halt zwingend sind, dass wir richtige Entscheidungen treffen, sondern dass es so ein bisschen halbherzig manchmal ist. Also überwiegend von Lasmir, weil der war der schlechteste Spieler, meiner Meinung nach, mit Matriciani. Aber ja, Cerrone wurde ja früh ausgewechselt und Polter macht zwar die Bälle gut fest vorne, ist auch immer für ein Tor gut, aber wenn er keine Bälle bekommt und wenn es nur auf Konter ausgelegt ist, dann wird es halt auch schwierig für ihn, ja.
Und ja genau, Terodde wurde ja in der 40. Minute ausgewechselt, weil er ja umgeknickt
ist. Ja, genau.
Ist. So hatte ich das, wo ich das gehört. Dazu übrigens, da auch einige gepfiffen haben zu Terodde, jetzt nicht unbedingt, weil er Terodde ist oder sonst was, sondern wie er so uns wahrgenommen, also es wirkte uns so, dass Schalke anfing Zeit zu schinden. Dass ein paar Mal mehr Leute auf dem Boden lagen während der ersten Halbzeit, so 2, 3, 4 Leute. Jetzt, wo auch noch Terodde zur Verdiensten sich behandeln ließ, und dachten wir, ach komm, was will jetzt der Clown jetzt? Liegt da auch noch und will Zeit schinden, dieses 1-0 da, dann können sich mal abfeiern, die Schalker da. Und dann war es doch ein bisschen ernster. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht mitverfolgt, ob da irgendwie Neuigkeiten gibt, ob wieder alles okay ist. Wie ist da der Stand? Weißt du das, was drüber?
Boah, weiß ich gerade leider nicht. Aber ich habe zumindest nichts gehört. Ich habe auch bei der Schalke-Seite jetzt nichts gehört von dessen, also ich hoffe nichts Schlimmes. Okay.
Ja, ebenso. Und kurz darauf kam diese Mega-Parade von Fährmann.
Ja, genau.
Hartl flankt auf den Fünfer, wo Zoller stand. Simon, also wir nennen ihn liebevoll Simon Glasknoche Zoller, mit der Nummer 6. Aus kürzester Distanz, ich dachte zuerst, dass er den auf Mann geköpft hat, aber da hat Fährmann doch seinen Arm mit im Spiel gehabt und ihn wieder noch rausgeholt. Also unglaublich. Erstmal unglaublich, Simon, dass du ihn liegen lassen. Unglaublich, Fährmann, dass du ihn gehalten hast. Also war großartig. Ja, also super. Also Fährmann hat so manchmal so seine Tage so, wo er den Manuel Neuer an sich rausholt.
Ja, absolut. Also Fährmann ist auch, ich habe es auch nie verstanden, warum er kein einziges Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, weil er war über einen langen Zeitraum in der Bundesliga mit einer der besten Torwerte. Also, wo wir noch gut waren. Ne?
Aber, also hat er so seine Zeit so ein Jahr auf jeden Fall, da war er, hat er schon echt, also Wahnsinn. Da hat er echt eine gute Phase gehabt.
Und ich hab nochmal eine Frage zu, weißt du, warum Zoller die 6 hat? Hat das irgendeinen Hintergrund?
Ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Okay. Wir waren auch echt überrascht, als er verpflichtet wurde, hatten wir gedacht, okay, was kann er nehmen? 11 geht nicht, 10 auch nicht, 9 ist besetzt, vielleicht so die 26 oder was kann man so nehmen? Oh nee, die 6. Es kann sich bei uns keiner erklären. Genauso wie damals Sandro Wagner eine Nummer 2 genommen hat bei FC Bayern. Vorne als Stürmer.
Ja.
Also ich kann es mir wirklich. Und ich warte immer noch auf diesen Moment, dass irgendwer mal aus Juxendollerei einmal den 99 nimmt.
Ja, das wäre witzig, ja.
Ja, aber ich glaube, das darfst du gar nicht. Ich glaub, alles über 40 musst du irgendwie beim DFB oder so, musst du die Anmeldung begründen oder so, okay. So ein Blödsinn. Also, naja. Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde es irgendwie witzig, andererseits so, warum? So, und übrigens, das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir einen Rückstand hinterherlaufen und das mag ich gar nicht, Herr Hürzeler. Jetzt sind wir, haben wir uns wieder, das heißt wieder, nee, wir lagen gegen Paderborn hinten, das war wiederum dieses eine Tor aus 56 Metern.
Oh ja, stimmt.
Dann hast du das 0-1 gegen Karlsruhe, wo Matanovic das Tor geschossen hat. Und jetzt hast du gegen Schalke wieder 0-1. Dann hast du wieder eine Halbzeit, ich will nicht sagen, die war komplett schlecht, aber wiederum 0-1, das ist so, also läuft gut, aber nicht perfekt. Das heißt, du musst wieder umstellen. Zum dritten Mal stellst du um und zum dritten Mal läuft es dann wiederum besser. Wir hatten ja mit Sinani gestartet und dann kam Metcalf rein und Jojo Eggestein kam dann rein und dann kippte das Spiel wieder auch zum Besseren. Ich sag mal, das Spiel war ja auch schon gut von unserer Seite aus, viel Ballbesitz, aber wenig Chancen kreiert, weil, wie du meintest, wenn Schalke kompakt steht, dann musst du erstmal die Lücken finden. Und dann lief es halt wieder auch schon besser. Und dann dauerte es nicht lange, dann kam der Foul-Elfmeter. Nicht Elfmeter, aber Handelfmeter.
Ja, Handelfmeter.
Dieser abgespreizte Arm, ne? Also, oder diese Hand. Also, ich habe von Schalker Seite keine Proteste wahrgenommen. Dass das so, man hat gesagt, ja, Pech. Mist.
War ein Handspiel, klares Handspiel.
Das, also. Es ist auch sehr unglücklich. Also ich meine, du willst dich ja wegdrehen, ja, aber trotzdem hast du abgespreizte Arme. Und das hat mir hier Millanton Mike mal erklärt. Das ist trotzdem, ist ein abgespreizter Arm. Wenn du die Arme verdeckst, aber trotzdem ausgestreckt hast, dann ist das trotzdem eine Hand. Sorry.
Ja, kann man jetzt nichts da,
kann man nicht schönreden. Und der Verursachende war DJ Merkin.
Ja, leider einer der Besseren.
Habe ich gelernt.
In den letzten Wochen. Aber, ja.
Also ich fand ihn gut. Also vor 4 Wochen fand ich ihn gut gegen uns.
Ja, er ist auch immer, wenn er spielt, einer der Besten. Also vom Einsatz her und von Ability her, Fähigkeit her, ist er auf jeden Fall einer der Besten. Ja, und fand auch, da hat er ein solides Spiel gemacht. Jetzt nicht unbedingt auffällig, aber doch solide, ja.
Kommt vom FC Volendam aus den Niederlanden. Ich glaube, zweite Liga ist das.
Ja, genau, für 900.000.
Also, okay, ja, aber ne, eine stolze Summe trotzdem.
Ja.
Aber, nee, ich finde, also hat er gut gemacht. Also, und dann Marcel Hartl trifft halt, wie er trifft. Also Mr. Penalty 100, also der trifft.
Penalty Merch.
Ausgleich geht, ja, also Ausgleich ist in Ordnung, weil man eher auf, also ne, man war, wie der Kicker so schön schreibt, man war zielstrebiger und Schalke war zu dem Zeitpunkt halt zu passiv. Kam dann schnell ein Doppelwechsel von Schalke, das war hier, Kalasch kommt rein und Tower für Cissé und Latzer. Kalasch und Tower sind ja zwei defensive Spieler. Genau, einer defensives Mittelfeld ist eine, also wenn du denkst, es geht nicht noch defensiver, muss noch mehr defensiver rein, ne?
Ja, da hat Gerrits die Mourinho-Taktik angewendet.
Bus parken und weiter.
Ja. Und, aber Tower fand ich, war mein Man of the Match, fand ich absolut stark und hoffentlich nächstes Spiel in der Startelf für Latzer oder Scheinberg.
Inwiefern hat er dich überzeugt?
Mit seinen defensiven Aktionen. Er hat sehr oft gut verteidigt, gut geklärt, gut antizipiert, stand oft richtig, hatte auch diesen Torschuss, der gar nicht mal so schlecht war. Ja.
Er hat doch nicht so oft gespielt, ne?
Nee, er war auch öfter verletzt. Aber dann habe ich auch nicht verstanden, warum er nicht mehr aufgespielt hat. Also er wurde auch mal als Rechtsverteidiger ausprobiert. Das lief aber gar nicht gut und da hat er sich dann auch verletzt. Also, ja.
Okay, da muss Matic Hani aufpassen, dass er sich nicht verletzt.
Also ich will noch mal was zu Matriciani sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er gehatet wird an sich. Er bringt einfach keine gute Leistung gerade. Aber ich glaube, jeder weiß, dass er möchte, aber er kann halt nicht, weil seine Leistung gerade und vor allen Dingen als Rechtsverteidiger ist halt nicht Zweitliga-würdig, sondern eher so Kreisliga-Niveau. Also ich glaube nicht, dass er an sich gehatet wird, nur dass Leute ihn nicht unbedingt spielen sehen möchten.
Wie gesagt, solche Spieler, also wenn ich immer lese in den Kommentarspalten, wie meistens nur auf einen Spieler sich eingeschossen wird, dann hoffe ich trotzdem für die Person, dass er sich daraus aus diesem Formtief, wo er gerade kommt, nochmal erholt und nochmal Leistung bringt für die. Das wünsche ich Ihnen nochmal persönlich. Ja. Dann kam noch ein Doppelwechsel. Kabadai und Kozuki für Lassme und Mohr. Kozuki, offensiver Wechsel.
Ja.
Stürmer.
Ja, da 1-1-2-1 Wechsel, ne? Lassme und Mohr waren ja auch offensiver.
Aber ja, Lassme ja auch.
Ja, genau. Also Lassme musste auch raus, weil das war einfach gar nichts leider. Und Kabadai nochmal richtig Schwung reingebracht und fand ich auch gut. Nur, wie gesagt, nächstes Mal ein bisschen mehr abspielen. Ich glaube, es liegt daran, er ist ja ausgeliehen von Bayern und dass er sich auch zeigen will anderen Vereinen. Deswegen versucht er ein bisschen mehr auf Show zu machen, aber kommt halt gar nicht gut an bei den Fans, das ist ja klar.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Davon haben wir auch manchmal bei uns an den Reihen so ein, zwei Kandidaten, ne? Herr Afolayan. Nee, aber Kabadai ist so einer, den finde ich gut, da bin ich ein bisschen Fan von ihm. Also
ja.
Klar, er fummelt zwar viel unnötig rum, aber macht dann wiederum auch viel Gutes dann im Umkehrschluss. Ne? Klar, viel klappt halt nicht, aber viel klappt auch dann. Wenn du viel machst, klappt auch viel. Wenn du viel machst, dann kann auch viel Blödsinn dabei sein. Dann kam das Spiel langsam so vorbei. Simon Zoller wird ausgewechselt. Amenido kommt. Amenido ist so einer, den hab ich immer gesagt, der ist ein super Spieler, aber nur bis zum Strafraum. Und hat aber trotzdem jetzt so letzte Spiele hat er ganz gut gemacht. Also, na klar, hat sich eine gelbe Karte abgeholt, aber und dann noch einen Köpfer aufs Tor gebracht, war ganz okay. Dann, fast am 90. Spiel plätscherte vor sich hin, Saad kommt raus, Hayakas rein. Und dann ging es in die Verlängerung. Ich muss ganz ehrlich, also ich hatte ein bisschen Sorge, dass das doch irgendwie so ein 1-1 oder 2-2 wird. Das, was Niklas vorausgesagt hatte, ich wollte keine Elfmeterschießen, weil Elfmeterschießen als St. Pauli-Fan bist du ein bisschen leidgeplagt. Die Älteren erinnern sich noch, Werder Bremen 2 damals. Und ja, also im Grunde ging es nur viel auf ein Tor, ne? Ja. Also viel Ballbesitz, viel gucken, wo sind die Lücken. Ich glaube, Schalke hat nur 30% Ballbesitz gehabt, hatte ich irgendwo gelesen.
Ja, genau. Ja, das war halt das Ding, dass wir halt nur auf Konter aus waren. Ja. Und halt uns auch am Ende komplett die Kräfte ausgingen und dann einfach nur Dauerbeschallung von St. Pauli, ja.
Und dann kam auch schon dieser Freistoß vom 16er.
Ja.
Hartl chippt den Ball gefühlvoll rein und dann wäre noch Jojo the Goat Eggestein den reinköpft. Also Eggestein, muss ich sagen, richtig, richtig geil, wie er seine Form wiedergeholt hat und jetzt nur noch trifft. Das gönne ich ihm, super Kerl. Der Arme kam ein halbes Jahr lang und hört leider nicht zum Zug und dann kam er einfach rein und seitdem ist er nur noch am, wie sagen die Jungkerle, am Rasieren.
am Ballen.
Und dann am Ballen, genau. Und dann ging man so in die Pause. Und und Schalke muss jetzt langsam liefern. Und wie waren so, also, da hast du auch schon gemerkt, die Kraft lässt nach, ne?
Ja, mir war es auch klar beim 2-1, das war es jetzt. Also ich hatte da auch keine Hoffnung mehr, leider. St. Pauli war einfach zu gut.
Ja, also
war
ist auch ist,
immer größer.
Obwohl ich auch das Gefühl hatte, dass die Kraft bei uns auch nachlässt, weil 120 Minuten und dann, wenn du jemanden hast wie Hartl, der eine Väterlunge hat und keine Pause hat und dann Jackson hoch und runter läuft, einen Treu du hast, der hoch und runter läuft und du noch denkst, Leute, wir haben demnächst hier Freitag noch Elversberg, macht mal einen ruhigen bitte. Hat das schon, also habe ich mir auch Sorgen gemacht ein bisschen, weil du kannst am Ende des Tages, steht und fällt immer so ein Ergebnis meistens, wer noch laufen kann, ne? Oder wer noch Kraft hat. Also Technik ist eine Sache, aber wenn Leute hast, die nur vom Kampf aus sind, also die kämpfen können, dann musst du irgendwie über die Ausdauer ran. Und die Ausdauer hat Schalke, da fehlt noch ein bisschen was.
Ja, absolut, ja.
Also im Grunde, ich will zwar nicht sagen, Schalke, es war schon eine Art anderes Schalke, war zwar nicht dasselbe Spiel nochmal, aber, es ist ein bisschen so, ich persönlich, es klingt zwar vielleicht ein bisschen bekloppt, aber ich fand vor 4 Wochen das Schalke, fand ich, weil du schon manch so mit, glaub, unter anderem, deswegen ist mir auch der Name American im Kopf geblieben, weil er auch eine Chance um 2-2 hatte. So 1-2 Chancen waren ja auch noch in der zweiten Halbzeit, wo man durchaus ausgleichen hätte können, also ne, vor 4 Wochen. Ich fand, ich hatte Schalke vor 4 Wochen eindrucksvoller im Hinterkopf als das jetzige.
Oh, okay. Interessant.
Nee, weil da waren ein paar Sachen, waren ein paar mega gefährliche Chancen mit drin, wo ich dann dachte so, ui, okay.
Aber defensiv. Also war das katastrophal?
Ja.
Damals.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Also genau, vielleicht kann man so sagen, genau, offensiv hat man nicht mehr überzeugt als jetzt, aber dafür war die Defensive damals Katastrophe als jetzt. Also der Defensiv jetzt viel, viel besser, aber dafür hat man im Grunde einmal getauscht.
Und das Mittelfeld war schlechter, weil Schallenberg und Latzer ist das schlechteste Mittelfeld, was wir haben, leider. Ja.
Eieieiei.
Und wir haben nicht viele. Da ist so Assan, Lino und Idrissi, aber ne, Schallenberg ist ja mit so viel, also jeder hatte so viel Hoffnung auf ihn, ist von Paderborn gekommen, hätte auch in der ersten Liga spielen können, aber sowas von schlecht, also. Ich weiß auch nicht, das muss irgendwas Psychisches sein. Ich hoffe auch, dass er da Hilfe bekommt. Aber das ist einfach wirklich nichts. Also, das ist wie jetzt, wenn wir zu 10 spielen, jedes Spiel.
Ja. Oh, okay. Gegen wen spielt er jetzt am Wochenende?
Gegen die Freunde aus Nürnberg. Wird auch hart.
Ach so, ja. Ich meine, wenn die so nett und Freunde sind, dann könnt ihr auch euch 3 Punkte schenken, ne?
Ja, stimmt. Aber die sind richtig gut drauf. Also abgesehen von dem 5-1 gegen St. Pauli haben die gegen Hertha gewonnen und gegen Kiel, ja. Genau, letztes Mal ein Spiel.
Ja, interessant. Okay, das ist schon mal eine Ansage, ne? Aber ich meine, wer gegen Hannover gewinnt, das ist ja auch nicht so verkehrt, ne?
Das stimmt,
Hannover ist trotzdem, hat auch, deswegen, also ich will jetzt nicht weiter in die Diskussion reinkommen. Entweder war Hannover zu schlecht oder ihr zu gut. Das ist wiederum noch ein anderes Kapitel. Darüber habt ihr auch bei euch im Podcast gesprochen. Wer da jetzt Lust hat, mal reinzuhören, gerne mal reinhören. Pottgelaber. Letzte Folge war 26 über Hannover.
Ja, glaube ich, war genau. Das. Ja.
Und übrigens finde ich es immer sehr amüsant, wie ihr immer Noten verteilt.
Danke.
Also die Durchschnittsnoten, ich glaube, es wäre immer nie besser als 5. Aber das demnächst. Ja, Lukas, das war's. Ich habe meine To-Do-Liste habe ich abgehakt.
Okay, gut.
Pressekonferenz beendet. Hast du noch letzte Gedanken, die du noch loswerden willst dazu zum Spiel oder dein Fazit dazu?
Also es wird besser und ich hoffe, dass St. Pauli aufsteigt. Ich finde St. Pauli mega sympathisch. Ich hoffe nicht, dass Hamburg aufsteigt, weil Hamburg finde ich nicht sympathisch. Ja, Und es war eine Ehre, von euch eingeladen worden zu sein. Und ja, wünsche euch noch viel Erfolg diese Saison.
Danke, euch ebenso. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört. Ob unser Hype-Train noch weitergeht die Saison, müssen wir dann mal sehen. Wir sind jetzt, ich glaube, wirklich, wenn man alle Freundschaftsspiele und Ligaspiele und Pokalspiele übergreifend seit dem Derby nimmt, also seit April, sind wir 26 Spiele ungeschlagen. Also das ist langsam unheimlich. Und ich warte immer wieder auf den Moment, also im Grunde, dass wir verlieren werden irgendwann. Das ist ja, es wird ja irgendwann so sein, aber über diese Ungewissheit bringt mich langsam um, mit wann es genau passieren wird. Und irgendwann wird es sein, aber ich weiß es nicht. Und ich will jetzt auch nichts jinxen oder so, nichts vorhersagen, nichts schlecht reden. Ich find's super. Aber ja, übrigens, genau, die nächste Podcast-Folge, im Grunde, wenn ihr das jetzt hört, ist jetzt vor Elversberg. Morgen spielt dann Elversberg, am morgigen Freitag. Die Folge macht dann Yannick. Und ja, auch englische Wochen gelten auch für Podcaster, also auch für uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich hiermit bei Lukas für seine Anwesenheit und dass er mein Gast war.
Sehr gerne.
Grüß die Jungs von mir. Grüße an Niklas.
Jo, Grüße.
Und euch, liebe Hörer, viel Spaß. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und wir sehen uns in Elversberg. Ciao, ciao.
Glück auf. Ciao, ciao.